Habt ihr schon mal vom SAFE, dem Simple Agreement for Future Equity gehört? Falls nicht und ihr in Investments in Startups interessiert seid oder Business Angels seid, dann bleibt dran und hört diese Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights. Habt ihr schon mal von dem SAFE gehört, dem Simple Agreement for Future Equity? Falls ja, dann seid ihr entweder Gründerinnen und Gründer mit internationalem Bezug oder Business Angels, die in ein solches Startup investieren, oder noch einfacher, vielleicht selber Rechtsanwälte und ihr habt mit so einer Vereinbarung schon mal zu tun gehabt. Falls nicht, ja, dann geht es euch so wie mir vor einiger Zeit, weil auch für mich war dieses Konstrukt relativ neu, aber da es jetzt im letzten Jahr so zweimal auf meinem Tisch lag im Rahmen von Beteiligung und einmal im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligung und auch vor zwei Wochen in der Folge mit dem Matthias Froster so ab Minute 20 mal angesprochen wurde, dachte ich mir, naja, vielleicht macht es Sinn, neben einem Blogpost auch einmal eine Folge zu diesem Spezialthema aufzunehmen. Und nach dieser Folge kann ich euch garantieren, seid ihr ein Stück schlauer und wisst, was ein SAFE oder ein Simple Agreement for Future Equity ist, ob das wirklich so simpel ist und natürlich, wo die Unterschiede liegen, zum Beispiel zum Wandeldarlehen und wo die Vor- und Nachteile liegen, sowohl einmal aus der Unternehmenssicht, aus Gründer-, Gründerinnensicht und einmal aus Investorensicht, die ich meistens vertrete. Ordnen wir das Ganze mal rechtlich ein. Also ich habe eben schon zu Beginn gesagt, man begegnet diesem Konstrukt in der Regel, wenn man irgendwo in Startups investiert, die einen internationalen Bezug haben. In Deutschland ist der SAFE oder auch SAFE Note gar nicht so verbreitet. Auch wenn es jetzt zunehmend scheinbar eine Form der Finanzierung für Startups wird, weil in Deutschland ist im Grunde genommen das Wandeldarlehen vorherrschend. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, das ist die Folge 31, wo ich ein bisschen was zum Wandeldarlehen sage und dazu gibt es auch einen umfangreicheren Blogpost auf der Davicon-Seite. Aber im Grunde genommen, wenn man diese beiden Dinge mal abgrenzt, dann muss man sagen, auch das SAFE ist ein Vertrag zwischen einem Unternehmen, an dem ich mich beteiligen möchte, und einem Investor. In diesem Vertrag stehen ähnliche Dinge drin wie beim Wandeldarlehen. Das heißt, ich gebe als Investor einen Betrag X, sagen wir mal 100.000 Euro, und habe die Absicht, bei der nächsten Finanzierungsrunde oder genauer gesagt beim nächsten Triggering Event, also das, was ich dort definiere als auslösende Bedingung, diesen Betrag in echte Unternehmensanteile zu wandeln. So, also ist die Frage, wo liegt jetzt der Unterschied zum Wandeldarlehen? Und im Grunde genommen sind das drei wesentliche Punkte, wo sich das SAFE vom Wandeldarlehen unterscheidet. Das erste ist, der SAFE hat kein Fälligkeitsdatum. Der oder die schon mal ein Wandeldarlehen irgendwo vereinbart hat, sei es als Gründerin oder Gründer oder sei es als Investor, der weiß, naja, es kann ja auch sein, dass diese Finanzierungsrunde zum Ablaufdatum nicht kommt und dann wandle ich halt zur Pre-Money-Bewertung, die irgendwo hoffentlich noch im Wandeldarlehen steht und ich vorher auch vereinbart habe. Punkt 2 ist, im Wandeldarlehen sammle ich ja schön Zinsen an, meistens so 5, 6, 7% Verzinsung stecken da drin und dadurch kriege ich natürlich auch höhere Anteile. Und der letzte Punkt ist, in so einem Wandeldarlehen steht oft auch drin, dass eventuell auch eine Rückzahlung stattfinden kann. Und diese drei Punkte, die finde ich immer vorsichtig, weil es ist Vertragsrecht, da kann ich viel reinschreiben, aber in der Regel nicht im Simple Agreement for Future Equity. So, warum heißt das ganze Ding jetzt eigentlich simple? Ja, das ist, glaube ich, ein guter Marketing-Gag, weil so simpel ist das Ding nämlich gar nicht, wenn man mal wirklich reinschaut. Erfunden wurde das Ganze vom Y Combinator, US-amerikanischer VC und Accelerator, und der hat das damals so genannt, weil des einen Freud ist des anderen Leid. Also die Vorteile, die ich jetzt nenne, sind meistens dann immer für die Gegenseite ein Nachteil. Es relativ einfach ist, das Ding aus der Schublade zu ziehen. Zu sagen, ich als Startup brauche Geld, du als Investor möchtest dich heute beteiligen. Pass auf, wir schreiben hier 100.000 Euro auf das Papier und dafür kriegst du das, was in einem Wandeldarlehen in der Regel auch drin steht, nämlich ein Discount, vielleicht ein Valuation Cap, also eine Bewertungsobergrenze. Und wenn ich dann die nächste Finanzierungsrunde mache, von der ich noch nicht weiß, wann die stattfinden wird, dann kannst du für deine 100.000 Euro diese Anteile bekommen, wie ich es eben beschrieben habe. Vorteil fürs Unternehmen, ich bekomme das Geld relativ schnell. Bin also sehr flexibel, mit Papier rumzulaufen und Investoren einzusammeln. Und ich nehme den Bewertungsdruck raus, weil das ist ja ganz oft die Frage, gerade so als Gründer, was ist denn mein Unternehmen jetzt eigentlich wert? Verkaufe ich hier vielleicht unter Preis, weil ich einfach meinen Marktwert noch nicht kenne? Und das wird ja dann manifestiert durch den echten Triggering Event, sprich die Runde, die ich dann hoffentlich machen werde. Gleichzeitig kann das natürlich auch ein Nachteil sein, weil mir fehlt einfach diese Planungssicherheit. Vielleicht erwische ich gerade eine ganz schlechte gesamtwirtschaftliche Situation, brauche aber unbedingt das Geld und die Bewertung ist jetzt einfach nur mal eine Million. Und jetzt muss ich plötzlich dem Business Angel, der mir 100.000 Euro gegeben hat, die natürlich schon lange ausgegeben sind, 10% Anteile geben, obwohl ich rechnerisch mal in meinem Cap-Table mit 1 oder 2% gerechnet habe. Und nun verwässere ich natürlich meine eigenen Anteile. Und wenn ich Pech habe, kommen die Investoren, die ich in dieser Runde angesprochen habe, und sagen, Moment mal, der hat dir 100.000 Euro gegeben, wieso kriegt der 10% der Anteile? Das kann doch wohl nicht sein. So, und ihr seht, dann gibt es Nachverhandlungen. Eventuell müsst ihr dann diesen Investoren die gleichen Konditionen geben. Und ehe ihr euch verseht, gehört euch nicht mal mehr die Hälfte eures eigenen Unternehmens. Und das auch noch zu einem Preis, der nicht so wirklich toll ist. Das macht nur bedingt Spaß. Was kann ich dagegen tun? Gibt es natürlich eine Lösung. Ihr könnt natürlich einen Floor einbauen, dass ihr schon von Anfang an sagt, okay, im Minimum ist aber bei einer Wandlung X zu bezahlen. Dann sichert ihr euch zumindest nach unten ab. Den Discount könnt ihr weitergeben. Vielleicht muss man den Discount aber nicht bei 30% ansetzen. Vielleicht setzt man den auch nur bei 15 oder 20% an. Sollte aber alles vorgeplant sein. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch mit diesen Szenarien beschäftigt, euren Cap-Table richtig plant und zuseht, dass ihr dann diese Vereinbarung auch entsprechend in Papier so umsetzt. Papier ist das nächste Stichwort, denn dort gibt es einen ganz großen Nachteil, der oft übersehen wird, gerade in Startups, nämlich das Wandeldarlehen. Das ist nicht unbedingt notarpflichtig, wenn es auch eine Rückzahlungsmöglichkeit gibt. Wobei auch das strittig ist, da gibt es ja durchaus Gerichte, die sagen, naja, auch damit muss man zum Notar. Beim Safe ist zumindest meine persönliche Meinung, wenn wir hier über einen GmbH-Anteil sprechen, dann kommt ihr um die Notarpflicht nach § 15 Absatz 3 GmbH-Gesetz gar nicht drum herum. Darin heißt es nämlich zur Abtretung von Geschäftsanteilen durch Gesellschafter bedarf es einer in notarieller Form geschlossenen Vertrages. So, und was ist denn bitte der Safe? Der ist ja nichts anderes, als dass ihr dort sagt, in Zukunft trete ich euch Geschäftsanteile ab. Also prüft das bloß, weil ansonsten ist auch aus Investorensicht eventuell dieser Vertrag nichtig und damit nicht durchsetzbar. Ist eine andere Frage, ob es einen Schadensersatz gibt und so weiter. Das mögen die Juristen unter euch klären und können auch gerne mir da mal ihre Einschätzung zu senden. Aber das wäre zumindest meine Einschätzung, dass an der Stelle erhebliches Risikopotenzial lauert. Zweiter rechtlicher Punkt. Die Dinge kommen ja hier, wie eingangs gesagt, meistens aus dem US-amerikanischen und das heißt, wir müssten das natürlich auch nochmal prüfen gegen deutsches Recht, insbesondere wenn da vielleicht Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht in Kollision stehen. Das heißt, ohne rechtliche Prüfung würde ich so ein Safe nicht unterschreiben und auch nicht herausgeben. Und damit seht ihr einen großen Vorteil, den es da gibt bei dem Wandeldarlehen, ist ja gerade, dass es kostengünstig ist, dass es da eine GESI gibt, die Standardverträge haben, die von Juristen erstellt wurden, die Erläuterungen haben. Das habe ich beim Safe Stand heute nicht. Deswegen ist es da vielleicht auch mit zusätzlichen Kosten verbunden, wie rechtliche Prüfung durch Rechtsanwälte und Notariatskosten. Wo wir über Ausgestaltung sprechen, müssen wir auch über die Bilanzierung des Safe sprechen, weil da ist es dann wichtig, dass ihr den, ähnlich wie bei den Wandeldarlehen Standard, auch den Safe nachrangig gestaltet. Das heißt, im Insolvenzfall werden erstmal alle anderen Gläubiger bedient und nicht die, die im Rahmen eines Safe Geld gegeben haben. Und dann könnt ihr das praktisch als wirtschaftliches Eigenkapital verbuchen. Und das ist zum einen besser, wenn ihr dann über Fremdfinanzierung sprecht mit Banken. Und im Insolvenzfall wird es nicht mit reingerechnet als Verbindlichkeit, sondern als Eigenkapital. Das Stichwort hier lautet Mezzaninkapital oder hybrides Kapital. Behaltet das im Hinterkopf, das ist nicht so ganz unwichtig. So, switchen wir mal auf die andere Seite, nämlich die Seite der Investoren, die mir ja auch sehr nahe liegt. Ich persönlich würde mal sagen, ein Wandeldarlehen ist mir lieber. Das hat die gleiche Flexibilität wie ein Safe. Der einzige Nachteil ist, es gibt auch im Wandeldarlehen ein paar Fallstricke, insbesondere was Bewertungsfragen angeht, aber ansonsten kann ich dort auch Rabatte und Discounts und Caps und so weiter mir mit aushandeln und das solltet ihr auch tun. Ich verweise wirklich nochmal auf die Folge 31 oder auf dem entsprechenden Blogpost, falls ihr dort Wandeldarlehen als Investoren, Business Angel etc. zeichnet. Aus Investorensicht ist es natürlich ein Vorteil, dass ich auch Zinsen bekomme und wenn ihr mich persönlich fragt, auch, dass da ein Fälligkeitsdatum drin steht, weil das ist für mich der große Nachteil am Safe als Investor, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wann gewandelt wird und zu welcher Bewertung, weil wenn ich jetzt richtig Pech habe oder Glück, wenn man das von Seite des Unternehmens betrachtet und dieses Unternehmen bootstrappt ohne Ende und braucht eigentlich gar kein externes Geld und es kommt nie zu einem Triggering Event, keiner Kapitalerhöhung, keine Finanzierungsrunde oder wie auch immer dieser Triggering Event definiert ist, dann steht dieser Safe da jetzt rum, wird nicht verzinst und wenn er irgendwann gewandelt wird, dann zu ganz, ganz kleinem Geld. Vielleicht habt ihr noch 15%, 20% Discount da bekommen. Ja, das ist schön, aber wenn er da 10 Jahre rumsteht, sind das auch nur 2% Verzinsung pro Jahr. Das wollt ihr als Investor ja nicht. Und das sind genau die Gründe, warum ich persönlich immer ein Wandeldarlehen, einen Safe vorziehen würde. Würde auch argumentieren, dass ich dort weniger Rechtskosten habe etc. Falls ihr doch nicht drumherum kommt, weil beispielsweise ausländischer Investor, weil euch gesagt wird, das haben alle gezeichnet, wir machen für dich keine Ausnahme und ihr euch unbedingt beteiligen wollt, dann habe ich hier einen Tipp für euch, der wirklich Geld wert ist, nämlich es gibt sowas wie meistbegünstigten Klauseln. So heißt das auf Juristendeutsch. In den amerikanischen Verträgen wird das manchmal auch Most Favored Nation genannt oder kurz MFN. Und die könnt ihr übrigens auch, Seitenhinweis, auch fürs Wandeldarlehen verhandeln. Ist allerdings relativ selten. Im Safe, wenn man daran denkt, schon eher. Und was sagen diese meist begünstigten Klauseln? Nichts anderes als, wenn ein Investor nach euch kommt und dem günstigere Konditionen einberaumt werden, dann sollen die auch für euch gelten. Und ich finde, das ist schon was, das alleine aus dem Fairness-Gedanken in jeden Vertrag reingehört. Das heißt, habt ihr 15% Discount vereinbart und der Nächste verhandelt einfach besser als ihr und kriegt 30%, dann wären diese 30% Discount auch für euch anwendbar. Aber ihr wisst selbst, das Leben ist nicht fair und ihr müsst auf solche Dinge immer explizit hinweisen, steht meistens in Verträgen nicht schon drin. Und deswegen nehmt das hier mit am Ende des Podcastes, was euch richtig Geld spart. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann könnt ihr auch gerne auf mich mal zukommen. Ich lese ab und zu auch mal solche Verträge, investiere da 1-2 Stunden, die ihr natürlich bezahlen müsst. Aber das ist an der Stelle dann auch meistens mehr als das Geld wert. So, ich hoffe, ich konnte euch mal erklären, was der Safe oder Safe Note oder Simple Agreement for Future Equity bedeutet, wieso das in Deutschland an Stellenwert gewinnt und wo die Vor- und Nachteile liegen. Und mein Fazit habe ich eben schon gesagt, mir ist das Wandeldarlehen persönlich lieber. Ich möchte das aber gar nicht verurteilen, weil es mag gute Gründe geben, auch mal einen Safe zu zeichnen. Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, noch ein bisschen detaillierter, dann könnt ihr den in den Shownotes verlinkten Blogpost dazu lesen, wo ich das auch noch mal einmal niedergeschrieben habe und wo ihr noch so ein paar Vor- und Nachteile vielleicht am Rande erfahrt, die ich jetzt nicht explizit benannt habe, weil es dann vielleicht auch sich wiederholt mit den Dingen, die auch in dem Wandeldarlehen gültig sind. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, die Folge war für euch nützlich und ich würde mich wie immer wirklich freuen, wenn ihr mir mal auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört, eine gute Bewertung hinterlasst. Oder falls ihr jemanden kennt, der diesen Podcast noch nicht kennt, aber ihr denkt, das wäre auch sinnvoll für sie oder ihn, dann bitte empfehlt den Podcast weiter, weil das gibt mir Motivation und Energie, diesen Podcast weiterzuführen und ich möchte auch eure Themen vorantreiben. Das heißt, habt ihr Themen, die in diesem Podcast passen, dann scheut euch nicht, mich bei LinkedIn anzuschreiben oder eine E-Mail zu schreiben oder einen Termin über auf der Davicon-Seite zu machen, dann schauen wir mal, dass wir auch euch hier in die Sendung bekommen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.